Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Daniel Ries, Intendant der neuen Bühne Senftenberg noch bis Sommer 2027, ist ein Intendant auf Abruf. Jetzt antwortet er offiziell auf die Begründung zu seiner Nichtverlängerung. Sein Motto, Kultur für alle, ist historisch und aktuell geblieben. Er selbst als Visionär der Kulturpolitik in die bundesdeutsche Geschichte eingegangen. Eine Erinnerung an Hilmar Hoffmann, langjähriger Kulturdezernent in Frankfurt am Main, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Die Ruhrtriennale ist das Festival der Künste im Ruhrgebiet. Sie feiert ja vor allem das Crossover der Sparten. Wir berichten über die begleitende Kunstausstellung im Duisburger Innenhafen. Doch zuerst zum Kulturpass für 18-Jährige, einem Vorzeigeprojekt der früheren Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen, dem offenbar ein schleichender Tod beschieden ist. Haushalterisch auf Null gestellt und damit faktisch nicht existent, nennt der derzeitige Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nun auch verfassungsrechtliche Bedenken, die einer Verlängerung entgegenstünden. Der Bundesrechnungshof hatte angemerkt, er sehe keine verfassungsrechtliche Finanzierungskompetenz, weil Kultur ja Ländersache sei. Das ist nun eine Tatsache und eine Binsenweisheit, denn der Bund mischt in Sachen Kulturpolitik ja trotzdem häufig grenzüberschreitend mit. Frage an den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann, der Interessenvertretung aller Kulturverbände in Deutschland. Herr Zimmermann, auf welcher Grundlage hat denn Claudia Roth den Kulturpass eingeführt?
Auf der Grundlage unserer Verfassung, und das, was sie gemacht hat, ist selbstverständlich nicht verfassungswidrig gewesen, sondern selbstverständlich darf der Bund alles im Kulturbereich machen, was bundesweite Ausstrahlung hat, und Modellprojekte darf er sowieso machen. Und das weiß eigentlich auch der Bundesrechnungshof. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, also es fängt an, mich richtig zu ärgern, weil wir haben seit 30 Jahren immer dieselben Debatten mit dem Bundesrechnungshof. Immer sagt er, dass alles, was auf der Bundesebene im Kulturbereich gemacht wird, eigentlich dem Föderalismus widersprechen würde und deshalb nicht verfassungsgemäß sei. Aber es hat nie eine Klage gegeben. Das Verfassungsgericht hat sich nie mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, weil es überhaupt gar kein Problem ist.
Der Kulturpass war anfangs ein 200 Euro schwerer Kulturgutschein zum 18. Geburtstag für junge Menschen, die sich damit Kino-, Theater- oder Konzertbesuche leisten oder Bücher, Musiknoten oder Schallplatten kaufen können sollten. Im vergangenen Jahr betrug er nur noch 100 Euro. Der Haushalt des Bundeskulturministeriums wurde dadurch aber um mehr als 100 Millionen Euro belastet, mit IT-Kosten von allein 30 Millionen Euro. Zu viel Geld für zu wenig Effekt?
Ja, wenn man jetzt diesen Kulturpass zu Ende bringt, dann wäre es wirklich kein gutes Geschäft gewesen. Dann wären quasi die Verwaltungskosten exorbitant hoch gewesen. Aber wenn man ein solches Projekt natürlich startet, dann kostet es am Anfang sehr, sehr viel Geld. Wir haben das ja bei den französischen Kollegen gesehen. Die haben das ja auch gemacht. Die machen das aber nun schon ein paar Jahre länger. Und dann amortisieren sich auch diese hohen Kosten. Aber nach 2 Jahren natürlich noch nicht. Und deswegen ist dieses Programm ja eigentlich auch länger vorgesehen. Und deswegen glaube ich, würden wir eine andere Rechnung haben, wenn wir jetzt über 5 oder 10 Jahre sprechen würden.
Nun gibt es ja aber durchaus unterschiedliche Ansichten auch über die Inanspruchnahme oder Wirksamkeit des Kulturpasses. Die Grünen halten ihn logischerweise für ein unverzichtbares Instrument für kulturelle Teilhabe und ein Erfolgsmodell. Eine Sprecherin des BKM sagte, die Nutzung bliebe hinter den Erwartungen zurück. Haben Sie Fakten?
Also ich weiß ja auch nur das, was auch das BKM veröffentlicht hat. Das sind ungefähr knapp 500.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer dieses Kulturpasses gewesen. Das ist schon nicht wenig, aber natürlich muss der Kulturpass auch nach meiner Ansicht nachgesteuert werden. Wir haben immer kritisiert, dass zum Beispiel die Jugendlichen sich keine kulturell digitalen Produkte mit dem Kulturpass, wenn man so will, kaufen können. Das ist sicherlich ein Fehler gewesen und hat auch die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt. Aber das Problem löse ich nicht damit, indem ich den Kulturpass abschaffe, sondern er muss reformiert werden, er muss zeitgemäß aufgestellt werden, aber ist ein wichtiges Instrumentarium, um junge Menschen mit Kultur in Verbindung zu bringen.
Wie sollte es denn Ihrer Meinung nach, Olaf Zimmermann, jetzt weitergehen? Die Haushaltssituation bei Ländern und Kommunen ist ja denkbar eng. Also die Länder werden das nicht übernehmen können.
Naja, es ist ja auch nicht die Aufgabe der Länder, sondern es ist erstmal die Aufgabe des Bundes. Das heißt, unser Kulturstaatsminister Herr Weimar muss nun sagen, wie er dazu wirklich letztendlich steht. Das Argument, das er jetzt ja leider auch übernommen hat, dass das irgendwie nicht wirklich verfassungsgemäß sei, ist nach meiner Ansicht kein Argument. Wenn er sagt, er will das politisch nicht weitermachen, das kann er ja entscheiden. Dafür ist er jetzt im Amt.
Das wäre die nächste Frage. Soll die Kulturpolitik von Claudia Roth hier abgewickelt werden?
Naja, das sieht ja danach aus. Also ich meine, aber dann soll er es einfach sagen. Das ist ja okay. Also ich meine, es ist ja ein anderer Politiker jetzt in dem Amt. Eine andere Partei hat die Verantwortung übernommen. Aber dann soll bitte Herr Weimar auch sagen, was er denn stattdessen machen will. Das ist alles bisher noch vollkommen nebulös. Und ich glaube, der Bund kann nicht darauf verzichten, junge Menschen mit Kultur in Verbindung zu bringen.
Herzlichen Dank, Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Wir sprachen über rechtliche Grundlagen und Fakten zum sogenannten Kulturpass für 18-Jährige.
Sehr gerne.
Sein Name ist verbunden mit der einzigartigen kulturpolitischen Neuerfindung einer ganzen Stadt. Hilmar Hoffmann war über 20 Jahre lang Kulturdezernent in Frankfurt am Main und hat nicht nur das Museumsufer erfunden, das Museum für moderne Kunst gegründet, er hat das alles auch für die nicht etablierte Kunst getan. Er war für die Demokratisierung der Kultur, er war für Mitbestimmung, die hat er am Theater in Frankfurt eingeführt, er war für die alternative Kultur, für die neuen Perspektiven von unten, für die etwa die Studentenbewegung damals stand. Vor seiner Zeit in Frankfurt hat er als Gründer der westdeutschen Kurzfilmtage Oberhausen das Oberhausener Manifest mitgeschrieben, die Geburtsstunde des neuen deutschen Films. Sein Motto, ebenso berühmt wie sein Name, Kultur für alle. Heute wäre Hilmar Hoffmann 100 Jahre alt geworden. Im Beitrag von Grete Götze beschreibt die aktuelle Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig diese wilde Zeit so.
Das war insgesamt in der Bundesrepublik eine Zeit des Aufbruchs, der Reformen. Das betraf nicht nur die Kultur, das betraf auch die Universitäten und die Schulen. Und ganz generell kann man, glaube ich, sagen, dass in dieser Zeit alte Verkrustungen aufgebrochen worden sind. Und für die Kulturpolitik hat das eben im Sinne von Hilmar Hoffmann bedeutet, dass er die Kultureinrichtungen geöffnet hat für alle. Das war sein Anspruch, dass er den Menschen den Zugang erleichtert und ermöglicht hat.
Nach Frankfurt kam der gebürtige Bremer seinerzeit aus Oberhausen, wo er zuletzt Kultur- und Sozialdezernent gewesen war. 1970 wurde Hilmar Hoffmann dann Kulturdezernent in Frankfurt. In seiner Amtszeit wurden 15 Museen neu gebaut oder alte Villen für Museumszwecke umgerüstet, zum Beispiel das Deutsche Filmmuseum oder das Architekturmuseum. Zusammen mit den schon bestehenden Museen entstand daraus das Museumsufer, bis heute ein Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt. Aber Hoffmann steht für noch mehr. Ina Hartwig.
Er steht dafür, dass er die freien Künste und Kulturschaffende, die vielleicht auch nicht so ins konservative Raster gepasst haben, wie ein Willy Pramel, die unterstützt zu haben. Die Naxos-Halle hat er als Kulturort ermöglicht, den Mosanturm hat er gegründet, also ein Ort der freien Künste. Er hat wirklich über den Tellerrand hinausgeschaut und kam ja selbst vom Film her, von den Kurzfilmtagen in Oberhausen. Daran sieht man allein schon auch, dass er Themen etabliert hat, die vorher nicht unbedingt zum Themenbereich der etablierten Kunstszene gehört hat.
Doch wie steht es heute um das damals von ihm ausgerufene Motto Kultur für alle? Michael Müller, kulturpolitischer Sprecher der Linken in Frankfurt.
Wir kritisieren als Linke in Frankfurt schon lange, dass Eintrittspreise in Museen einfach viel zu hoch sind. Jetzt wird die Kulturdezernentin mit Sicherheit sagen, ja, es gibt den freien Eintritt für Kinder in die Museen, aber das nützt den Kindern natürlich wenig, wenn es für die Eltern unerschwinglich ist, ins Museum zu gehen. Das Gleiche erlebe ich auch, wenn man jetzt im Schauspiel in der Oper ist. Was da für eine Gesellschaft in der Oper ist. Das ist, finde ich, noch nicht ein Abbild der Frankfurter Stadtgesellschaft, wie sie sein könnte.
Ähnlich sieht das auch Mirjam Mahn, parteilose Stadtverordnete bei Ökolinks und Theatermacherin. Sie findet es wichtig zu fragen, wer mit dem Motto Kultur für alle heute eigentlich gemeint ist.
Ich glaube, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft gucken müssen, dass wir mehr Perspektiven auf die Bühnen bringen und dass es einfach mehr Perspektiven auf den Bühnen, hinter den Bühnen, in den Organisationen gibt, damit wir dann auch am besten die komplette Gesellschaft darstellen können in unseren Kulturinstitutionen, weil auch alle in dieser Gesellschaft mit ihren Steuern diese Institutionen tatsächlich bezahlen und fördern.
Eine Chance dafür könnte der geplante Neubau von Schauspiel und Oper sein, dass ein Haus entsteht, das den ganzen Tag geöffnet ist, damit auch Menschen was davon haben, die sich nicht unbedingt für Theater oder Oper interessieren.
Grete Götze über die Aktualität von Hilmar Hoffmann, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Schon Anfang März wurde dem Intendanten der neuen Bühne Senftenberg, Daniel Ries, mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert würde. Wir hatten darüber berichtet. Damals vermutete man, dass politische Gründe im Spiel sein könnten. Knapp 5 Monate später, am 4. August, veröffentlichten der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und die Stadt Senftenberg eine Pressemitteilung mit Begründung, mitten in den Theaterferien. Darin wird die künstlerische Arbeit von Daniel Ries ausdrücklich nicht kritisiert, sondern gewürdigt, auch die überregionale Strahlkraft des Theaters. Beanstandet werden seine organisatorischen und administrativen Fähigkeiten und, Zitat, die Fähigkeit zum Führen von Mitarbeitenden und ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Team. Jetzt reagiert Daniel Ries mit einer persönlichen Stellungnahme am Tag 1 nach den Theaterferien. Fehlverhalten in der Führung von Mitarbeitenden, das ist immer ein schwerwiegender Vorwurf. Dazu wurden ja auch Vertreter der Personalräte des Theaters befragt. Um was geht es denn da und was entgegnen Sie, habe ich Daniel Ries gefragt.
Also ganz ehrlich, das Gespräch mit den Personalräten, von dem da die Rede ist, das ist auf Initiative der Personalräte zustande gekommen und zwar kurz vor den Theaterferien, also nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung gefallen ist, weil die ist ja schon Anfang März gefallen. Und die haben damit Fragen aus einem Brief vorgetragen, dem Landrat und dem Bürgermeister. Und dieser Brief, der war sozusagen vertraulich gemeint, weil die Belegschaft dachte, dann gibt es vielleicht noch mehr Basis für ein Gespräch und vielleicht auch noch einen anderen Ausweg. Und in diesem Brief wird halt beschrieben, dass man mit mir in künstlerischer, aber auch in organisatorischer, administrativer und überhaupt Modernisierung des Betriebs, dass man sich eine Fortsetzung ausdrücklich wünscht. Und diesen Brief, den haben sehr viele Abteilungen des Theaters, ich weiß gar nicht genau, wie viele, weil ich war an dem Brief gar nicht beteiligt, aber also ich kann mir vorstellen, dass es einzelne Personen im Haus gibt, die mit mir und meiner Teamführung vielleicht nicht ganz zufrieden sind, aber dass das jetzt sozusagen ein Votum des Hauses gegen mich gibt, das Gegenteil ist der Fall.
Ich mach's mal noch an einem anderen, konkreteren Beispiel. Sie mussten oder müssen offenbar für Rückstellungen viel Geld veranschlagen, die für Überstunden und Resturlaube gedacht sind. Auch das zählt ja zur Verantwortung eines Intendanten, auch den Mitarbeitern gegenüber. Was haben Sie falsch gemacht?
Ganz ehrlich, ich habe versucht, gegen diese Misere, die wir da haben, die auch durch einen ganz eklatanten Fachkräftemangel begründet ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das habe ich auch getan. Ich habe das letzten Endes auch geerbt, diese Situation. Das betrifft die Bereiche Veranstaltungstechnik, Licht und Ton und ausschließlich diese Bereiche. Ich habe eine Hauselektrikstelle neu ausgeschrieben und toll besetzen können. Und wir haben eine Lehrstelle im Bereich Veranstaltungstechnik eingeführt und besetzen können, um mittelfristig sozusagen da Entlastung zu schaffen. Es ist so, dass der Fachkräftemangel so stark ist, dass wir noch nicht mal Aushilfen in dem Bereich bekommen. Das Schicksal teilen aber auch alle anderen Theater in Deutschland.
Ein anderer Vorwurf administrativer Art, da geht es um die Sanierung und einen Neubau der Werkstätten, die größte Einzelbaumaßnahme des Hauses, mit deren Abwicklung das Theater aber überfordert war.
Das ist richtig, das ist ein Versäumnis. Also wenn Sie mich fragen, was haben Sie falsch gemacht? Das habe ich falsch gemacht. Das hat aber schon mein Vorgänger und die Verwaltungsleitung davor und auch die Zweckverbandsräte als Aufsichtsgremium. Das ist was, wo ich denke, naja, sie können sich nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Sie sind ja sozusagen mein Aufsichtsrat. Und wenn da Entscheidungen getroffen wurden, dann wurden die ja auf Zweckverbandsversammlungen getroffen von den Zweckverbandsräten, also von diesen beiden Personen, die das jetzt beklagen. Das ist ein bisschen seltsam. Und tatsächlich, das war der Fehler, als ich den Job bekommen habe, ich wusste, ich fange an und das Erste sind die Interimswerkstätten und diese 10 Millionen Baumaßnahme. Ich wusste, das ist eine Hypothek, aber ich hätte sagen sollen, euch ist schon allen klar, dass unsere Verwaltung das ohne zusätzliches Personal gar nicht schaffen kann. Wir haben 5 Personen in der Verwaltung des Theaters. Wie sollen die denn eine Bauherrentätigkeit parallel zu einem wieder hochgefahrenen Spielbetrieb nach Corona, einem intensiven Spielbetrieb, wie sollen die das denn schaffen? Das habe ich versäumt, das hat meine damalige Verwaltungsleiterin versäumt. Und dann mussten tatsächlich der Landkreis und die Stadt uns personell bei der Abrechnung, bei den Verwendungsnachweisen etc., das ist ja auch ein Förderprojekt, das war ein sehr schwieriger Prozess, das ist richtig, in dem wir angewiesen waren auf Hilfe des Landkreises und der Stadt. Aber wir haben diese Herausforderung ja gemeinschaftlich gemeistert und darum geht es ja am Ende.
Eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht erst seit der Ankündigung der Nichtverlängerung angespannt, heißt es in dieser entsprechenden Pressemitteilung. Das ist nun kein hartes Argument, aber Sie übernehmen, was Ihr eigenes Verhalten betrifft, hier tatsächlich auch Verantwortung in Ihrer Stellungnahme. Worum ging es da?
Also die Entscheidungen, die wesentlichen Entscheidungen über das, wie das Theater handelt, die werden in der Zweckverbandsversammlung getroffen. Und da hatte ich immer wieder in diesen Versammlungen eine deutlich andere Haltung als der Landrat. Da sind sozusagen Vorstellungen davon, wie man das Theater in eine gute Zukunft führen kann, aufeinandergeprallt, die nicht kompatibel waren. Und ich habe in diesen Diskussionen, ich sage jetzt mal selbstkritisch, keinen Zentimeter nachgegeben. Ich habe in diesen Diskussionen ganz stark fürs Theater gekämpft. Und dadurch gab es relativ deutliche Konflikte in diesen Versammlungen. Die Verantwortung für das gemeinschaftliche Verhältnis, also Vertrauen ist ja was Gegenseitiges. Vertrauen ist ja nichts, was einer machen kann. Vertrauen ist immer zwischen Menschen. Und insofern übernehme ich einen Teil der Verantwortung, aber nur einen Teil.
Daniel Ries, der Intendant der neuen Bühne Senftenberg, war das. Er antwortet offiziell auf die Begründung seiner Nichtverlängerung. Das Team der urbanen Künste Ruhr verantwortet seit vielen Jahren das künstlerische Begleitprogramm zur Ruhr-Triennale. In diesem Jahr Performances, Filme oder Installationen verteilt über den gesamten Duisburger Innenhafen. Hier werden auch die vielen gesellschaftlichen Verschiebungen im Ruhrgebiet vom Industriestandort zum Wissensspeicher oder zum Kunstort sehr lebendig. Die Ausstellung Zwischen Erfinden und Erfassen lässt sich gut einem Theaterbesuch vorschalten, ist aber sicher nicht snackable. Sabine Oelze lässt hören.
Dortmund im Juni 1964. Im sogenannten Sonnenbunker probt das Bundesamt für Zivilschutz den Ernstfall. Menschen lassen sich dafür in einen Schutzraum einsperren. Ein Experiment mitten im Kalten Krieg. Jede Reaktion wird dokumentiert. Die Künstlerin Marlene de Haan hat diese Protokolle wiederentdeckt und daraus einen eindringlichen Gesang komponiert.
Das waren 144 Bürgerinnen und Bürger, die 6 Tage freiwillig in den Bunker eingezogen sind, um den Ernstfall zu proben. Das Ganze wurde medizinisch begleitet. Dazu gab es eine Auswertung. Und vor allen Dingen auch alle Insassinnen mussten so Fragebögen beantworten. Und dieser Text zum Beispiel ist ein Auszug aus dem medizinischen Bericht zu den persönlichen Befindlichkeiten in Bezug auf den Raum.
Erstmals ist nun ihr Werk in der Ausstellung Zwischen Erfinden und Erfassen im Duisburger Innenhafen zu hören. Wie de Haan graben auch die meisten anderen der 12 Künstlerinnen und Künstler tief in der Geschichte des Ruhrgebiets, seinem Migrations-, Industrie- und Baugedächtnis. Ihre Werke, die aus Performances, Videos oder Installationen und jeder Menge Mitmachaktionen bestehen, sind verteilt auf den gesamten Duisburger Innenhafen. Auf Kirchen, Container und Begegnungszentren, aber auch unter freiem Himmel. Kuratorin Britta Peters.
Der Duisburger Innenhafen ist total interessant, weil sich da einfach so vieles vermischt. Es gibt unheimlich viele archäologische Ausgrabungsstätten. Es gibt die wiederhergestellten so Hafen, Kontorsgebäude, Getreidespeicher. Es gibt irgendwie eine Mischung aus so sehr historischen Sites und dann immer wieder irgendwas so spektakuläre Architektur dazwischen.
Wohnhäuser, Büros, Gastronomie und Freizeitlandschaften schieben sich ineinander. Historische Speicher stehen neben gläsernen Bürobauten. Ein Ort, der wie ein postmodernes Puzzle wirkt, dessen Teile nicht recht ineinander passen. Auf diese Brüche reagiert Ahun Aksakal. Eines seiner Projekte heißt Eurogate. Parcoursläuferinnen springen über die Relikte von Danny Caravans Garten der Erinnerungen, einem Kunstwerk aus den 1990er Jahren, das Industriefragmente in eine Naherholungszone verwandelt. Mit den Körpern der PerformerInnen wird die vorhandene Architektur gewissermaßen neu vermessen, neu kartiert.
Hier passiert das in drei Akten. Es sind drei Akte, die an verschiedenen Standorten von dem Park zu sehen sind. Es ist wie eine Art so Begehung eines Lost Places, kann man sich so vorstellen, mit sehr jungen, also 19-, 20-jährigen Leuten.
Gleich dahinter liegt der Kanal. Die monumentalen Sitzstufen am Wasser sind Pfusch am Bau, unbenutzbar, nie fertig geworden. Davor ragen Cosima von Bonins knallbunte, verkleidete Fischskulpturen in den Himmel. Halb Hai, halb Pirat. Gut sichtbar platziert auf 6 Dalben, ein Stinkefinger in Richtung Stadtplaner. Eine klassische Ausstellung ist hier nicht zu sehen. Britta Peters und ihr Team wollen den Innenhafen nicht einfach bespielen, sondern ihn durchlöchern, irritieren, aktivieren.
Die Künstler, Künstlerinnen arbeiten eigentlich mit sehr viel Recherche, nähern sich wirklich mit neuen Projekten diesem Ort an. Das ist eigentlich toll, Kunst auch zu benutzen als ein Medium, um so einen Ort zu durchdringen, um die Besonderheiten von so einem Ort nochmal zuzuspitzen, um ihn zu befragen, zu kommentieren, um ihn nochmal ganz anders zu sehen.
Wer sich einlässt, erfährt eine Menge über die widersprüchliche Geschichte dieser Region zwischen Aufbruch und Ruin.
Sabine Oelze war das über die Ausstellung zur Ruhrtriennale im Duisburger Innenhafen. Und die Kulturmeldungen hat heute Anna Kohn.
Das Abseits, in dem wir uns aufhielten, ist kein sicherer Ort, aber es ist ein Ort der Freiheit. So beschrieb die Literaturwissenschaftlerin Christa Bürger einmal die gemeinsame Arbeit mit ihrem Mann Peter Bürger. Der Raum des Außenseiters, oder besser der Außenseiterin, den Christa Bürger hier umreißt, war aber auch in ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit ein zentraler Fokus. Denn als Pionierin der feministischen Literaturwissenschaft hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben und Schreiben von Frauen sichtbar zu machen, bei einem hauptsächlich männlich dominierten Kanon. Bürger beschäftigte sich in diesem Zug auch mit der Dichotomie zwischen niederer und hoher Literatur. 1973 wurde sie Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Zu ihren wichtigsten Veröffentlichungen zählen Leben schreiben, die Klassik, die Romantik und der Ort der Frauen, Goethes Eros und Exzess und Entsagung. 2019 erschien ihre Autobiografie Mein Weg durch die Literaturwissenschaft. Nun ist Christa Bürger im Alter von 90 Jahren gestorben. Theater mit stärkeren Emotionen als im Fernsehen. Das war die Ansage von Julien Chavard, als er 2022 sein Amt als Generalintendant des Theaters Magdeburg antrat. Und offenbar kommt das beim Publikum gut an. Das vergangene Jahr war das erfolgreichste in der Geschichte des Theaters Magdeburg. Die Auslastung lag bei rund 85%. Da ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass die Stadt den Vertrag von Chavard jetzt um weitere 5 Jahre verlängert hat. Chavard bleibt damit bis 2023 Leiter des Theaters, 2033 Leiter des Theaters. Weniger erfolgreich waren die Folgen vom Dortmunder Tatort in der letzten Zeit. Die Einschaltquoten fielen schwankend aus, was aber auch an ungünstigen Ausstrahlungsterminen wie Feiertagen gelegen haben kann. Jetzt verliert Dortmund auch noch Kommissarin Rosa Herzog. Schauspielerin Stefanie Reinsberger verlässt die Serie auf eigenen Wunsch. Unter anderem steht die österreichische Schauspielerin wieder als Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater auf der Bühne. Der dänische Regisseur und Produzent Per Holst ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren. Seine Komödie Walter or Carlo, bei der er Regie führte, gilt noch immer als einer der erfolgreichsten dänischen Filme. Er erschien 1985. Sonst war Holst aber vor allem als Produzent bekannt, unter anderem für das Historienepos Pelle, der Eroberer, das Ende der 80er mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet wurde. 1984 betreute Holst den ersten Spielfilm von Lars von Trier, Element of Crime. Er erhielt für sein Lebenswerk die beiden wichtigsten Film- und Fernsehpreise seines Landes.
Danke, Anna Kohn. Nach uns folgen die Nachrichten und die Informationen am Abend und darin hören Sie unter anderem, auch Journalisten sind unter den Opfern des Angriffs auf eine Klinik in Gaza oder Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat auf. Hier am Mikrofon von Kultur heute war Karin Fischer.